Sie hören das Westend Radio Spezial zum Thema Corona und die Folgen. Eine Radiosendung mit Studiogästen aus Kultur, Politik und Zivilgesellschaft. Moderation und Sendeverantwortung Windy Jakob.
Rolf Sänger-Distelmeier war mehr als zwei Jahrzehnte Pastor in der Immanuel-Gemeinde in Bremen-Walle bis zum Jahre 2007. Zuletzt arbeitete der Theologe und Sozialpädagoge als Pastor für Religionspädagogik und Fachberater im Landesverband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder in Bremen. Außerdem engagierte er sich in der Arbeit mit Geflüchteten, unter anderem im Vorstand des Vereins Zuflucht e.V. Wie betrachtet er die Corona-Krise? Worin sieht er Ansätze für Veränderung in der Gesellschaft? Mein heutiger Studiogast Rolf Sänger-Distelmeier hat außerdem das musikalische Rahmenprogramm beigesteuert oder mitgebracht. Freuen Sie sich auf eine unterhaltsame Stunde hier bis 21 Uhr in der Sendung Westend Radio Spezial. Am Mikrofon begrüßt Sie sendeverantwortlich Windy Jakob. Rolfs Kapelle, ein Stück unverkennbar von Peter Dahm, das war sein Sound und geschrieben hat das Peter Dahm für Rolf Sänger-Distelmeier. Herr Sänger-Distelmeier, erstmal schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Jakob.
Ja, Sie haben sich das Stück ausgesucht, damit sind sicherlich Erinnerungen verbunden.
Erinnerungen an meinen Abschied in der Immanuel-Gemeinde im Oktober 2007, da ist auch diese Aufnahme in der Kapelle entstanden bei einem Konzert von Henning Schmid und Peter Dahm. Der Name Rolfskapelle stammt von meinem Freund Peter, aber es ist ja nicht meine Kapelle gewesen, wie sie auch nicht die Kapelle meines Nachfolgers ist, sondern es ist die Kapelle der Gemeinde. Und so haben wir es immer verstanden, die Kapelle des Stadtteils, also ein Haus der Menschen. Und ich will mal eben erklären, weil uns das zu dem Thema des heutigen Abends der Pandemie Corona führt, woher dieser Begriff der Kapelle stammt. Der geht zurück auf den heiligen Martin von Tours, diese bekannte Geschichte, dass der seinen Mantel teilte mit einem frierenden, hungrigen Bettler im Winter. Und als der Martin dann nach Hause kam in seine Kaserne, er war ja dann später der erste christliche Kriegsdienstverweigerer, da ist er dafür verspottet worden, denn sein Mantel, Kappa, lateinisch, war nur noch eine Kapella, ein Mäntelchen. Und später ist dieser Martin von Tours ja als Heiliger verehrt worden. Und in Paris hat man für dieses Mäntelchen als Reliquie eine kleine Kirche gebaut. Und fortan hießen alle kleinen Kirchen Kapellen. Daher kommt der Name. Sie merken vielleicht, dieser Name Kapelle hat für mich immer etwas Programmatisches gehabt, was uns vereint in dieser Pandemie, ist ja die Erinnerung daran, dass wir alle verletzliche Menschen sind, nicht ewig leben, sondern verletzlich sind, bloße Menschen uns eine Blöße geben, manchmal auch lächerlich machen, und das war dann auch eine Verbindung, die wir immer zum Westend hatten, das ja in der Trägerschaft der Arbeitnehmerkammer hier in Bremen ist, dass wir uns engagiert haben für die Menschen im Stadtteil, gerade für die Benachteiligten im Stadtteil.
Sie haben das Musikprogramm heute ausgewählt. Nach welchen Gesichtspunkten? Es ist ja so unterschiedlich.
Dies war eigentlich das einzige Instrumentalstück. Die anderen Stücke haben alle mit Gesang und Vokal zu tun. Ich bin begeisterter Chorsänger in der Bremer Kantorei St. Stephani, also dem Chor der Kulturkirche St. Stephani hier in Bremen. Singen ist für alle Chöre im Augenblick nicht möglich. Singen ist für mich eine Lebensäußerung. Sie hat mit Atem zu tun. Darauf werden wir dann noch zurückkommen.
Mhm. Vielleicht wollen Sie das nächste Stück ansagen oder vielleicht ein, zwei Sätze zum nächsten Titel?
Ja, der nächste Titel ist ein Stück von einer CD der Gruppe Saban zusammen mit dem Modern String Quartet. Diese CD heißt The Arabian Passion. Das ist Bachs Musik mit arabischer Musik und Jazz, Crossover kombiniert. Ein musikalisches Plädoyer für den Frieden, genährt von dem Vertrauen, das auch die Basis von Bachs Passionen ist, nämlich die Solidarität in unserer Verletzlichkeit und das Vertrauen, dass eines Tages alle Leiden ein Ende finden. Das Stück ist eine Tenorarie aus der Matthäus-Passion und heißt Geduld, Geduld.
Oh, تنسوني بالسوء ألسنة هدوء هدوء.
Wunderschöne Musik hier in der Sendung Westernradio Spezial. Ja, und das bringt mich dazu, Ihnen eine Frage zu stellen. Das passt ganz gut. Wissen Sie, was Sie am 2. bis 4. November 2000 gemacht haben?
Nee.
Ich kann es Ihnen sagen. Sie waren Sprecher bei einer Veranstaltung, das Erbe von Al-Andalus. Das war spanisch, jüdisch, maurische Musik aus dem späten Mittelalter. Und Sie haben den Sprecher gegeben hier in der Immanuel-Kapelle. Ah. Das war eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Westend.
Ja, damals noch unter der Verantwortung von Hartmut Emich.
Da haben wir auch so ein bisschen den Bezug. Wie kam es zu dieser Kooperation zwischen der Immanuel-Gemeinde und dem Westend?
Wir kannten uns. Hartmut Emich wohnte lange Zeit im Schatten der Immanuel-Gemeinde und hat sich immer darüber geärgert, dass die kleine Glocke im Dachreiter der Immanuel-Kapelle ein unsauberes A gewesen sei. Ich weiß es nicht, aber das hat seine musikalischen Ohren dann manchmal beleidigt. Und wir kannten uns und kamen uns näher und hatten gemeinsame Interessen. Ihn interessierte das Friedensbewegte und der Einsatz für Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung an dem Profil der Immanuel-Gemeinde. Und ich erinnere mich gut an diese Veranstaltung El Andalus. Hartmut Emich hat fasziniert das friedliche Zusammenleben von Juden, Muslimen und Christen im mittelalterlichen Andalusien. Und daraus ist dann dieses spannende Konzert an mehreren Abenden mit überfüllter Kapelle entstanden.
Das war ja noch in der Zeit, wo Sie als Pastor tätig waren. Ne?
Das war in der Zeit, als ich als Pastor tätig war. Damals hatte das Westend häufig Jahresthemen und daraufhin dann das Programm gestaltet. Ich erinnere mich sehr gut an ein Jahr mit dem Jahresthema Glück, und das haben wir dann gemeinsam gestaltet, sowohl in der Manuelkapelle als auch hier war das Jahresthema Glück. Und dann hat hier unten in der alten Wagenhalle des Straßenbahndepots, was heute die Kulturwerkstatt Westend ist, auch ein Gottesdienst zu diesem Thema stattgefunden. Mich erinnert das Thema Glück an ein Gedicht von Kurt Marti, dem Schweizer Dichter und Pfarrer. Dieses Gedicht ist überschrieben Glückwünsche. Und in diesem Gedicht heißt es unter anderem, dass das Glück dich nicht blende für das Unglück anderer. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, dass das eigene Glück uns blind macht für das Unglück anderer. Und vielleicht macht uns manchmal auch die eigene Angst, wie jetzt in Corona-Zeiten, blind für das Unglück anderer. Aber wenn ich das noch eben sagen darf zu der Verbindung Westend und Emanuelkapelle, wir hatten damals auch eine gemeinsame Veranstaltung, eine Idee gleichfalls von Hartmut Emich, die hieß Butter bei die Fische. Ein großes Gastmahl, also keine Suppenküche, sondern ein Fest mit Kultur, Musik und Wein, Gerechtigkeit einfordernd und ein Einspielen auf eine Welt, wie sie sein könnte, wo nämlich alle Menschen gleichberechtigt sind am Tisch dieser Welt, die genug für alle hat. Und das war ein großer Sonntagvormittag mit gedeckten Tischen in der Kapelle. Und diese Pandemie, Corona, macht ja auch das schreiende soziale Elend noch deutlicher in unserer Gesellschaft und weltweit. Die sozialen Unterschiede von Obdachlosigkeit und Armut, dieses Virus trifft uns alle, das trifft sie alle unterschiedlich. Das ist dann auch für mich im Ruhestand geblieben, dieses Engagement für Benachteiligte, vor allen Dingen das Engagement für geflüchtete Menschen unter uns.
Mhm. Darauf werden wir gleich zu sprechen kommen in den späteren Gesprächsblöcken über diese Ungleichheit und was es alles mit uns macht, die Auswirkungen zum Coronavirus. Sie sagen, Sie engagieren sich noch. Worin jetzt zurzeit noch?
Also um bei dem Letzten anzufangen, ich bin viele, viele Jahre Vorstandsvorsitzender des Vereins Zuflucht gewesen. Das habe ich vor einem Jahr abgegeben, weil ich seitdem Mitglied der Härtefallkommission des Landes Bremen bin, als Delegierter der Bremischen Evangelischen Kirche. Das ist jene Kommission, die sich auf der Ebene aller Bundesländer gebildet haben, an die rechtskräftig abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber dann einen Antrag stellen können und humanitäre Gründe geltend machen können, dass sie dann trotzdem in der Bundesrepublik bleiben können. Da komme ich sehr direkt in Berührung mit geflüchteten Familien und ihren Schicksalen und ihren Nöten und versuche mich in der Härtefallkommission für sie und ihr Bleiberecht einzusetzen.
Müssen sich da irgendwie auch abgrenzen, weil das ja schon Schicksale sind, die Menschen haben. Wie haben Sie da eine Strategie, sich irgendwie zu schützen?
Na, ich glaube, wir schützen uns viel zu sehr. Wir, Sie haben das Stichwort Abgrenzen gebracht. Wir grenzen uns nur allzu sehr ab. Wir machen die Grenzen dicht. Das ist ja das, was mich im Augenblick umtreibt, dass diese Gesellschaft es schafft, 80.000 Saisonarbeiter aus Rumänien für die Spargel- und Erdbeerernte nach Deutschland zu bringen, dass wir 120.000 gestrandete Urlauber, deutsche Urlauber zurück aus dem Ausland bringen können und beschämenderweise 47 unbegleitete Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingslagern in Griechenland nach Deutschland fliegen. Jetzt ist in der vergangenen Woche noch einmal ein Beschluss gefasst worden, 243 kranke minderjährige Kinder aus Moria zu holen nach Deutschland. Aber das sind ja immer noch Zahlen, die zum Fremdschämen sind. Nein, es geht mir nicht um Abgrenzung, sondern darum, empfindsam zu bleiben und nicht in der eigenen Blase zu leben, sondern eben, dass das eigene Glück und meine eigene privilegierte Existenz nicht blind macht für das Unglück anderer. Ich finde, das ist eine wichtige Frage.
Wir werden noch weitere Fragen hier haben. Wir werden erstmal wieder ein bisschen Musik machen. Sie haben sich jetzt für die Beatles entschieden, Blackbird von 1968. Warum gerade diesen Titel?
Ja, es hilft ja manchmal, auf den Text zu achten. Blackbird singing in the dead of night, Amsel, die du tief in der Nacht singst. Nimm deine gebrochenen Flügel und lerne zu fliegen dein ganzes Leben. Hast du nur auf diesen Moment gewartet, aufzufliegen? Also ein Text zu den gebrochenen Flügeln und der Sehnsucht nach Freiheit. Nimm die gebrochenen Flügel und fliege.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
Sie hören die Sendung Westernradio Spezial, Corona und die Folgen. Und hier zu Gast bei mir Herr Rolf Sänger-Distelmeier. Und das war ein Wunschtitel von ihm. Ich habe Sie ja vor einigen Wochen gefragt, ob Sie hier in der Sendung mitwirken. Sie haben zugesagt. Mittlerweile haben sich ja einige Lockerungen schon eingestellt, aber wir sind wahrlich noch nicht mit dem Thema durch. Wie haben Sie das erlebt, als es mit dieser Pandemie anfing?
Ich oder wir sind ja außerordentlich privilegiert in dieser Situation. Das heißt, abgesehen davon, dass für mich bestimmte Freizeitangebote, die wichtig sind, das Chorsingen, das Maskenspiel beim Blaumeier-Atelier, Theaterbesuche und Konzerte weggefallen sind, hat sich in meinem Alltag nicht viel verändert. Ich habe Bücher, ich habe Musik, ich kann nach draußen. Aber ich war sehr eng und konfrontiert mit dem Geschick meines Bruders im Pflegeheim in der Nähe von Braunschweig und dem Thema Isolation von Pflegebedürftigen. Isolation, Isola, Insel, Leben auf der Insel. Manchmal wird gefragt, was nehmen Sie mit auf eine einsame Insel? Dann sagen Leute ein Buch, ein Musikstück, Ich würde immer einen Menschen mitnehmen. Wir sind Beziehungswesen. Unser Gehirn ist ein Beziehungsorgan. Der Mensch braucht den Mitmenschen. Vielleicht kennen manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ein grausames mittelalterliches Experiment des Königs Friedrich II., der feststellen wollte, welche Sprache Kinder entwickeln, wenn sie ohne Ansprache und Zuneigung aufwachsen. Das Ergebnis dieses Experiments war niederschmetternd. Alle Kinder starben, wohl aufgrund fehlender sensorischer Stimulation, fehlender Ansprache. Es heißt in dieser Urkunde, die über dieses Experiment berichtet, sie vermochten nicht zu leben, ohne das Händepatschen und das fröhliche Gesichterschneiden und die Koseworte ihrer Ammen. Und genau dieses ist im Augenblick die Situation der Isoliertheit von vielen Menschen in unserer Gesellschaft. Vereinsamt, zurückgeworfen auf die eigene Wohnung, ganz allein. Demente in Pflegeheimen, die nicht kapieren, warum sie niemand mehr besucht, die sich niederlegen zum Sterben, die das Essen verweigern, deren Augen ersterben. Das, finde ich, ist eine unendlich bedrückende Situation, in der wir uns da befinden. Wir sind angewiesen auf Resonanz, auf eine Umgebung, die resoniert. Und zwar nicht als Echo unserer eigenen Stimme, sondern als Antwort. Ich kann auch sagen, wir sind auf Liebe angewiesen. Und das heißt ja, ich bin bedürftig. Ich brauche den anderen. Wir sind defizitäre Wesen und wir können alleine nicht. Wir sind bedürftig und bedürfen einander. Das betrifft uns als Kinder und das betrifft uns als Alte und das betrifft uns alle. Natürlich, es gibt ethische Dilemmata, in denen sich die Verantwortlichen befinden, die Abwägungen zwischen Schutz des Lebens und auf der einen Seite und den soziopsychologischen Folgen. Wir haben für diese Situation keine Blaupause, aber wir brauchen das Wort, das Gesicht, wir brauchen das Du. Unser Wort sucht ein Ohr, das gehört wird und braucht eine Antwort. Und das ersetzen keine Medien nach meinem Gefühl. Stimme ist immer auch Atem. Das, was heilt, wird nun aber auf einmal zu dem, was gefährdet und ist das Einfallstor für Gefährdungen, der Atem, das Singen. Aber wir bedürfen einander. Wir sind verletzlich, es gibt keine Sicherheit, wir verfügen nicht über das Leben ist unverfügbar, aber wir bedürfen einander und das ist eine der ganz wichtigen Erfahrungen für viele, glaube ich, in diesen Tagen und Wochen.
Es gibt ja nun auch viele Menschen, oder in letzter Zeit war das so, die gehen auf die Straße, um gegen die Verordnung vorzugehen oder zu demonstrieren. Würden Sie das auch machen?
Das käme drauf an. Die Bundesrepublik ist nicht Ungarn oder ist nicht Polen oder ist nicht Brasilien. Die Maßnahmen sind zeitlich befristet. Ich hätte mir gewünscht, dass die Parlamente stärker einbezogen sind. Ich wage mir nicht vorzustellen, was die Grundrechtseinschränkungen, die wir unter Corona-Bedingungen haben, unter Umständen für langfristige Folgen haben, was das demokratische Klima in diesem Land betrifft. Erst einmal finde ich das ein Zeichen einer lebendigen Demokratie, dass Menschen sensibel sind dafür und wachsam bleiben, womit ich überhaupt nichts anfangen kann und deshalb würde ich nicht auf solche Demonstrationen im Augenblick gehen, ist, dass diese Demonstrationen ja dann von Verschwörungstheoretikern und rechtsextremen politischen Kräften umfunktioniert werden, die da auf einen Zug aufspringen. Und das hat ja dann mit Demokratie und Verteidigung demokratischer Rechte überhaupt gar nichts zu tun, sondern mit dem Gegenteil. Wir müssen abwägen in diesem Dilemma. Und es gibt da kein richtig und falsch, sondern wir fahren auf Sicht und müssen aber entscheiden und müssen bestimmte Dinge umsetzen und dann gegebenenfalls auch wieder nachsteuern und lockern, um das andere dann nicht aus dem Blick zu verlieren.
Sie haben ja vorhin auch von Entscheidungen gesprochen, die getroffen werden muss. Ich habe vor zwei Tagen hier bei Bremen 2, da ging es um die Sorgeberufe. Und da kam raus, eine Pflegekraft bekommt 11,75 Euro. So, und die hat dann einen vollen Job. Das ist nicht viel, was dabei rauskommt.
Natürlich ist das beschämend. Und ich finde es schlicht peinlich, auf den Balkon zu treten und für Pflegebedürftige zu klatschen. Ich finde, wir sollten auf den Balkon treten und für die Lufthansa klatschen und stattdessen die knapp 10 Milliarden, die dieser Konzern bekommen hat, in den Pflegebereich und den Gesundheitsbereich schicken. Das wäre die angemessene Reaktion und dann stattdessen vielleicht für einen Inlandsflug von München nach Hamburg auch tatsächlich so viel bezahlen, wie vielleicht eine Taxifahrt von München nach Hamburg kosten würde. Das wären dann ungefähr 900 Euro. Aber das wäre nach meinem Gefühl die richtige Konsequenz. Was hieran deutlich wird, ist ja überhaupt, dass die Sorgearbeit in unserer Gesellschaft gar nicht als Arbeit betrachtet wird. Traditionell ist es den Frauen zugedacht, sowohl in der Familie, was die Kindererziehung betrifft. Ich hätte die große Sorge, dass es unter dem Eindruck der Pandemie eine Retraditionalisierung, gerade auch der Geschlechterbilder gibt. Die Frauen sind zuständig für die Kindererziehung und die Männer gehen arbeiten und dass die Errungenschaften gerade der feministischen Bewegung wieder verloren gehen. Es wäre fürchterlich. Aber die Unterbewertung von Sorgearbeit in unserer Gesellschaft ist ein Skandal. Wir haben ja dann von den Schlachtbetrieben noch überhaupt gar nicht geredet. Auch da fällt einem das ja erst auf, was für skandalöse Bedingungen es dort gibt, obwohl das lange bekannt ist, seit es uns trifft. Das heißt, seit es dort Corona-Infektionen gibt, dann rückt es uns auf den Pelz. Aber solange es uns eben nicht auf den Pelz rückt, ich komme nochmal zurück zu Ihrem Stichwort von vorhin zum Thema Abgrenzung, solange interessiert es uns nicht. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß und dann vergisst man es und verdrängt es und lässt es so laufen. Das geht meines Erachtens überhaupt nicht.
Sie haben sich jetzt ausgesucht, etwas, was ich selber nicht kannte, eine CD, Lambarena, lasset uns die nicht zerteilen. Was werden wir da hören?
Lambarena ist ja jener Ort, wo Albert Schweitzer sein Urwaldhospital gegründet hat in Gabun in Westafrika. Diese CD Lambarena, glaube ich, aus den 80er Jahren, ist eine Aufnahme, die in Paris entstanden ist von westafrikanischen Musikern zusammen mit europäischen Musikern. Bach Goes to Africa. Das Stück, das wir hören, ist ein Ausschnitt aus Bachs Johannespassion. Der Chor lasset uns den nicht zerteilen, den Mantel Jesu. Nämlich, und das wird kombiniert mit westafrikanischer Musik. Sakana ere ye, so ye, sakana ere ye.
Sie haben ja eben etwas auch zu dem Thema Applaus für die Sorgeberufe gesagt. Können Sie sich vorstellen, in die Politik zu gehen oder wie würden Sie das machen? Haben Sie da mal drüber nachgedacht?
Ich gehe bestimmt nicht mehr in die Politik, aber Politik ist auch weiter als das, was Parteipolitik ist. Politisch ist unser gesamtes Leben, Politeia, die hat Aristoteles gesagt, der griechische Philosoph, wir sind ein Zoon Politikon, wir sind politische Wesen, weil, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir Gemeinschaftswesen sind. Und deshalb, Sie haben ja vorhin gefragt, würden Sie auf solche Anti-Corona-Demos gehen, ist der Begriff der Freiheit ja nicht zu denken ohne Verantwortung. Ich erinnere ein Pressefoto von so einer Demonstration, wo eine junge Frau ein Plakat hochhielt: Ich will mein Leben zurück. Was heißt das eigentlich? Ich will mein Leben zurück. Es soll alles so weitergehen, wie es vorher war. Ich will meine Freiheit zurück, die dann Freiheit mit Grenzenlosigkeit verwechselt. Aber Freiheit ist nur möglich in Verantwortung. Führt uns vielleicht zu der Frage, was aus dieser ganzen Pandemie zu lernen ist. Manche Leute sagen ja, wir lernen nur aus Katastrophen.
Was würden Sie sich denn wünschen, was wir daraus lernen könnten?
Na, ich weiß nicht, wie vernünftig es ist, auf die Vernunft der Menschen zu setzen. Es scheint ja jetzt schon so zu sein, als ob in vielen Bereichen nur darauf gewartet wird, so weiterzumachen wie bisher. Wir haben ja aber doch in den letzten Wochen zum Beispiel gemerkt, wie schnell die Luft wieder sauber werden kann. Aber nebenbei wird im Schatten der Corona-Krise am Niederrhein mal eben ein neues Kohlekraftwerk in Datteln eröffnet. Oder im Schatten der Corona-Krise meinte unsere Verteidigungsministerin, in den USA neue atombombenfähige Kampfflugzeuge bestellen zu können. Ich erinnere ein Gedicht von Thomas Gseller, der ist manchen vielleicht bekannt als ehemaliger Chefredakteur der Satirezeitschrift Titanic. Dieses Gedicht heißt Corona-Lehre. Quarantänehäuser sprießen, Ärzte betten überall, Forscher forschen, Gelder fließen, Politik mit Überschall, also hat sie klargestellt, wenn sie will, dann kann die Welt. Also will sie nicht beenden das Krepieren in den Kriegen, das Verrecken vor den Stränden und das kinderschreiend liegen in den Zelten zitternd nass. Also will sie alles das. Die Frage ist, ob wir es wollen. Wir könnten es, das wird ja jetzt deutlich, ne? Wenn unser Finanzminister sagt, ich hole die Bazooka raus. Wir können es, wenn wir denn wollen. Und man wundert sich ja, wie schnell vieles geht. Es ist möglich.
Vielleicht noch mal eine ganz persönliche Frage. Haben Sie vielleicht für sich aus dieser großen Krise, die ja für viele ja eine Krise ist, irgendwas ganz Positives rausgezogen?
Ach, da fragen Sie was. Ich glaube, dass mir das immer bewusst war. Vielleicht ist das das Privileg meines Berufs gewesen, dass ich täglich und wöchentlich mit Brüchigkeit, mit Scheitern, mit Vergänglichkeit, mit Menschen, die sich bemühen und kämpfen und denen so vieles zerbrochen ist und zerbricht und die scheitern, zu tun hatte, dass mich dieses demütig und dankbar in so vielerlei Hinsicht gemacht hat. Ich fände es, stände uns gut an, das im Blick zu behalten. Andere sind nicht so gut dran wie ich, die bangen um ihre Existenzen, die wissen nicht aus noch ein, sie sind an der Abbruchkante, sie sind zwischen Homeoffice, Kinderbetreuung und wirtschaftlichen Sorgen um den Schlaf gebracht. Das ist etwas ganz anderes. Insofern fände ich es zynisch zu sagen, diese Krise hat dann auch etwas Positives. Wie gesagt, ich fände es gut und hoffe darauf, dass wir tatsächlich aus dieser Krise lernen, dass wir diesen Lebensraum Erde gemeinsam teilen und dass dieser Lebensraum kleiner wird. Es gibt ja die ernstzunehmende wissenschaftliche Meinung, die besagt, dass die Abholzung unserer Wälder und der Klimawandel für Pandemien günstige Bedingungen schafft, weil Viren nun leichter von Spezies zu Spezies migrieren. Und wenn die Biodiversität schwindet, wird auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass dies passiert, dass diese Pandemie dann auch nicht die letzte Pandemie geworden ist. Wir leben eben in einer Welt, die viel kleiner geworden ist, als wir uns das je vorgestellt hatten und als alles Auswirkungen hat auf alles andere. Alles hängt mit allem zusammen. Wenn wir das begreifen, was ich tue oder lasse, es hat Auswirkungen und alles hängt mit allem zusammen, dann hätten wir viel gelernt. Wir leben in einem miteinander verwobenen System und dieses System ist empfindlich. Das Gewebe des Lebendigen ist extrem anfällig. Und wir als Menschen stehen nicht außerhalb dieses Systems. Ich finde, das wäre eine positive Lehre aus dieser Pandemie. Wir können nicht unbegrenzt verfügen. Die Erde ist uns anvertraut, sie ist nicht unser Eigentum und alles hängt mit allem zusammen.
Das war ja fast schon ein Schlusswort, aber wir haben ja noch ein Stück Musik.
Ich habe gesagt, im Schatten dieser Krise passieren viele fürchterliche Dinge, zum Beispiel das Bolsonaro-Programm des Abholzens des Regenwaldes. Das nächste Stück ist nämlich aus dem Canto General von Pablo Neruda, dem chilenischen Literatur-Nobelpreisträger. Mikis Theodorakis hat seinen Canto General vertont und wir hören jetzt das Stück Vegetaciones, also die Pflanzen, die Bäume, der Regenwald, das wird in diesem Stück gepriesen. Wir hören eine Aufnahme mit der Bremer Kantorei St. Stefani mit Maria Faranturi und dem Ensemble d'Accord und Orchester unter Leitung von Tim Günther. Und ich hatte die große Freude, bei dieser Aufführung mitsingen zu dürfen.
Vagaba el viento desde otros dominios traía la lluvia y los celestes y el dios de los saledares impregnados devolvía las flores y las vidas.
Thank you. señores convertidos en humo y tierras sin hombres y sin humanos bajaba el viento desde otros dominios traían la lluvia y los celestes y el dios de los altares impregnados devolvía las flores y las vidas. Bajaba el viento desde otros dominios, traían la lluvia y los celestes, y el dios de los altares impregnados devolvía las flores y las vidas. Traían la lluvia y los celestes, y el dios de los altares impregnados devolvía las flores y las vidas.
Ja, wir sind jetzt fast am Ende. Dann darf ich mich erstmal von Ihnen verabschieden. Aber wir haben noch Zeit für ein Stück Musik. Vielleicht können Sie da noch ein paar Worte zu sagen.
Es ist ein Stück von einer CD der Gruppe La Peggiata unter der Leitung von Christina Pluha mit dem Countertenor Philipp Jaruski. Diese CD heißt Music for a While und es ist ein Abendlied. Now, now that the sun hath wailed his light and bid the world good night to the soft bed. To the soft bed my body I dispose, but where shall my soul repose? Also die Sonne geht unter, mein Leib ist müde, sehnt sich nach dem Bett. Aber wo wird meine Seele Ruhe finden? Dear God, even in thy arms. Gott in deinen Armen. Als versöhnlicher Abschluss und Abendlied und Gute-Nacht-Gebet für diese Sendung und ihre Hörerinnen und Hörer.
Und hier verabschiedet sich sendeverantwortlich Windy Jakob.